Die Radio Wissen. Update.
Die Polizei in Sydney in Australien hat nach knapp 16 Stunden eine Geiselnahme mit Gewalt beendet. Ersten Berichten zufolge wurden zwei Menschen erschossen. Ob unter den Toten auch der Geiselnehmer ist, ist noch unklar. Auch wie viele Menschen verletzt wurden. Klar ist, gegen 9:15 Uhr Ortszeit heute Morgen hatte ein Mann in einem Café in der Innenstadt von Sydney bis zu 29 Menschen als Geiseln genommen. Er ließ im Fenster ein Spruchband mit dem muslimischen Glaubensbekenntnis hochhalten. Doch lange war völlig unklar, wer und was dahinter steckte. Jetzt wissen wir etwas mehr. Die Geiselnahme in Sydney ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
We don't yet know the motivation of the perpetrator. We don't know whether this is politically motivated, although obviously there are some indications that it could be.
Das hat Australiens Premierminister Tony Abbott vor rund 16 Stunden gesagt. Da hatte die Geiselnahme im Zentrum von Sydney gerade begonnen und viele befürchteten, dass die Drohung der Terrormiliz IS wahr geworden war, die Attentate in Australien angekündigt hatte. Doch je länger die Geiselnahme dauerte, desto unklarer wurde die Situation. Nach und nach gelang 5 Menschen die Flucht, doch die stellvertretende Polizeichefin von New South Wales, Catherine Byrne, konnte lange nichts anderes tun, als um Geduld zu bitten.
Police negotiators have had contact and they continue to have contact.
Die Verhandlungsführer der Polizei haben einen Kontakt herstellen können und werden diesen Kontakt auch halten. Es wird Zeit brauchen. Wir wollen die Lage friedlich und ohne Gewalt entschärfen. Wir benötigen dafür Zeit.
Inzwischen ist Folgendes bekannt. Der Täter war ein etwa 50-jähriger Iraner, der in Australien Asyl hat und sich selbst einen Heiler nannte. Und er war kein unbeschriebenes Blatt. Er war wegen sexueller Übergriffe angeklagt und soll auch schon Hassbriefe an die Angehörigen von gefallenen australischen Soldaten geschrieben haben. Vermutlich aber war er kein organisierter Anhänger der Terrormiliz IS, sondern ein Sympathisant, der auf eigene Faust handelte. Denn die Fahne, die er dabei hatte, war nicht eine, wie sie der IS benutzt. Stattdessen hatte der Mann gefordert, ihm eine IS-Fahne zu bringen. Außerdem wollte er mit Premierminister Abbott sprechen. Augenzeugen haben außerdem berichtet, dass auf seinem Stirnband der Name Mohammed zu erkennen war.
Ich habe den Bewaffneten gesehen, ja. Er war ganz ruhig. Er ging auf und ab und hat rausgeschaut. Die Leute saßen weiter an ihren Tischen. Ich weiß gar nicht, ob sie richtig mitbekommen haben, was da gerade passiert.
Gegen 16.15 Uhr unserer Zeit haben dann schwer bewaffnete Spezialeinheiten das Café gestürmt. Die australischen Geheimdienste hatten mit Gewalttaten von Islamisten gerechnet, seit Australien den Kampf gegen den IS im Irak mit Soldaten und Kampfflugzeugen unterstützt. Doch dieser Mann war offenbar nicht im Auftrag des IS unterwegs, sondern im Alleingang, was die Zukunft möglicherweise noch unberechenbarer macht. Darüber diskutieren gerade die internationalen Analysten. Die IS-Miliz selbst hat sich noch nicht geäußert. Dagegen haben 40 muslimische Gruppen in Australien die Geiselnahme als verabscheuungswürdig verurteilt. Tony Abbott wiederum hatte die Australier aufgerufen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Das gilt vermutlich noch immer.
The whole point of politically motivated violence is to scare people.
Bei politisch motivierter Gewalt geht es darum, den Menschen Angst zu machen. Wir sind eine friedliche Gesellschaft und ich fordere alle Australier auf, weiter ihren Alltagsgeschäften nachzugehen.
I would urge all Australians today to go about their business as usual.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Hashtags Sydney Café Siege und Sydney Siege gehen gerade weltweit durch die Decke. RMBS schreibt aus Sydney: Diese Situation ist der absolute Horror. Sich in unserer wundervollen Stadt nicht sicher zu fühlen, ist einfach ein furchtbares Gefühl. J. Rehling meint: Christlicher Revolverheld in der westlichen Welt, verwirrter Einzeltäter. Muslimischer Revolverheld in der westlichen Welt, internationaler Terrorist. Auf Twitter äußern sich aber einige auch immer wieder rassistisch und fremdenfeindlich wegen der Geiselnahme, machen schlechte Scherze oder schicken Selfies von sich vor dem Tatort um die Welt. Australier bieten jetzt ihre Hilfe an, falls Muslime in Bussen oder Bahnen wegen der Geiselnahme angefeindet werden. Und bringen die Aktion auch ins Netz unter dem Hashtag I'll ride with you. Rachel Jacobs schreibt dazu: Eine offenbar muslimische Frau hat in der Bahn vor meinen Augen ihren Hijab abgenommen. Ich sagte ihr: Zieh ihn wieder an, ich komme mit dir. Sie fing an zu weinen, umarmte mich eine Minute lang und ging dann weiter.
Was sonst noch wichtig war?
Auch in Frankreich war heute die islamistische Terrorgefahr das Top-Thema. Dort hat die Polizei ein mutmaßliches Netzwerk ausgehoben, das heimlich Kämpfer nach Syrien gebracht haben soll. Nach Polizeiangaben wurden bei Razzien in Paris, Toulouse und in der Normandie heute früh mehr als 10 Verdächtige festgenommen. Vorher liefen monatelang Ermittlungen. In Frankreich wie auch in anderen europäischen Ländern steigt die Zahl von Dschihadisten, die zum Kampf nach Syrien und in den Irak reisen, deutlich. Nach Schätzungen sind zurzeit 400 Islamisten aus Frankreich in Syrien. Die Außenminister der EU-Länder haben heute in Brüssel über den Krieg in Syrien beraten. Sie wollen die Initiative des UNO-Sondergesandten Staffan de Mistura unterstützen, der sich für eine Feuerpause in der besonders umkämpften Millionenstadt Aleppo einsetzt. Zweites großes Thema beim EU-Außenministertreffen war die Ukraine-Krise. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier forderte die Ukraine, Russland und die Separatisten auf, sich endlich an die Minsker Vereinbarungen zu halten.
Wir sind nach wie vor nicht in der Situation, dass man von nennenswerten Fortschritten bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarung reden könnte.
In der weißrussischen Hauptstadt hatten sich Anfang September alle Seiten auf eine Feuerpause geeinigt und versprochen, alle schweren Waffen zurückzuziehen. Dieses Abkommen wird aber fast jeden Tag gebrochen. Und die Fronten verhärten sich weiter. Während der ukrainische Premierminister Arseniy Jatsenyuk heute nach Brüssel gereist ist, um über eine weitere Annäherung an die EU zu verhandeln, hat Russlands Ministerpräsident Dmitri Medvedev der Ukraine mit Sanktionen gedroht. Auch der Ton zwischen der Türkei und der Europäischen Union wird schärfer. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Kritik der EU an der Festnahme von mehreren Journalisten mit klaren Worten zurückgewiesen. Die Europäische Union solle sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Erdogan sagte, es sei egal, ob die EU die Türkei aufnehme oder nicht. Ihm sei es wichtiger, die nationale Sicherheit zu schützen. Bei einer landesweiten Razzia waren gestern mehr als 20 türkische Journalisten und angebliche Regierungsgegner festgenommen worden. Die EU bezeichnete das Vorgehen als unvereinbar mit der Freiheit der Medien. Auch die Bundesregierung lehnt die Aktionen ab. Die UEFA hat heute die Achtelfinalbegegnungen der Fußball-Champions League ausgelost. Den wohl leichtesten Gegner bekam der FC Bayern München. Der deutsche Meister muss gegen Schachtjor Donetsk aus der Ukraine antreten. Dagegen muss Bayer Leverkusen gegen den spanischen Meister Atletico Madrid spielen und Borussia Dortmund gegen den italienischen Meister Juventus Turin. Den dicksten Brocken bekam aber Schalke 04. Die Schalker müssen gegen Titelverteidiger Real Madrid ran. Und Manager Horst Held gefällt das gar nicht.
Das ist natürlich das schwierigste Los, was man hätte kriegen können. Es ist jetzt, glaube ich, seit 20 Ligaspielen ungeschlagen, halt haben einen Rekord eingestellt. Das heißt, wir sind der klare Außenseiter.
In der ersten K.O.-Runde der Europa League trifft Borussia Mönchengladbach auf Titelverteidiger FC Sevilla. Der VfL Wolfsburg spielt gegen Sporting Lissabon.
Was noch wichtig wird.
In Dresden und Bonn gehen heute Abend wieder Islamgegner auf die Straße. Die umstrittene Pegida-Gruppierung hat Demonstrationen angemeldet. Die Bundesregierung hat die Proteste verurteilt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, in Deutschland gelte zwar die Demonstrationsfreiheit, es gebe aber keinen Platz für Hetze und Verleumdung. Wer an Pegida-Demonstrationen teilnehme, müsse aufpassen, dass er nicht instrumentalisiert werde. Der Brandenburger Landesvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, will trotzdem mitmarschieren, um, wie er sagt, mit den Menschen zu reden.
Es gibt viele Forderungen der Pegida, die auch Forderungen der AfD sind.
Auch der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse von der SPD hat die Politiker aufgerufen, auf die Demonstranten zuzugehen. Und auch CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hat Verständnis für die Proteste.
Das sind Menschen, die in einer immer komplexeren Welt, ISIS, Ukraine bis hin zur Altersvorsorge, alles wird immer komplizierter, unsicher sind, wie es weitergeht.
Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD dagegen stellt sich eindeutig gegen Pegida. Er hat schon am Wochenende von einer Schande für Deutschland gesprochen. Auch Grünen-Chef Cem Özdemir und die Organisation Pro Asyl fordern eine klare Abgrenzung der demokratischen Parteien. Sowohl in Dresden als auch in Bonn werden heute Abend tausende Gegendemonstranten erwartet.
Und sonst in der Welt?
Nichts geht mehr in Belgien. Seit gestern Abend um 22 Uhr legt ein Generalstreik das Land lahm. Damit protestieren die Gewerkschaften in Belgien gegen die Reformpläne der Regierung von Premierminister Charles Michel. Die will unter anderem das Rentenalter anheben und im öffentlichen Dienst, bei der Kultur und dem Nahverkehr sparen. Am Flughafen von Brüssel wird bis heute Abend kein einziges Flugzeug starten oder landen. Gut 600 Verbindungen sind betroffen. Züge, Busse und Straßenbahnen stehen still, auch internationale Züge wie der Thalys und der Eurostar fahren heute nicht durch Belgien. In den Krankenhäusern gibt es nur einen Notdienst, Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen. Die Proteste gegen die Sparpläne haben am 6. November angefangen. Da gingen in Brüssel mehr als 100.000 Menschen gegen die Regierung auf die Straße. Die chinesischen Behörden haben sich zu einem seltenen Schritt durchgerungen. Sie haben zugegeben, dass sie 1996 einen Unschuldigen hingerichtet haben. Es handelt sich um einen 18-Jährigen, der wegen Vergewaltigung und Mordes zum Tode verurteilt wurde. Seine Familie hatte sich jahrelang für seine Rehabilitation eingesetzt. 2005 gab ein anderer Mann das Verbrechen zu. Jetzt erklärte ein Volksgerichtshof, die Beweise in dem alten Verfahren seien nicht ausreichend gewesen und das Geständnis des Angeklagten passe nicht mit den Verletzungen des Opfers zusammen. Das chinesische Justizsystem wird oft als willkürlich kritisiert. Angeklagte haben nur wenige Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Fehlurteile gibt es deswegen öfter. Es ist aber sehr selten, dass sie offiziell zugegeben werden. Wer im Gefängnis sitzt, muss mit dem Nötigsten auskommen. Das denkt sich der Laie, aber die Realität kann ganz anders aussehen. Zum Beispiel so wie in dem berüchtigten Bilibid-Gefängnis am Stadtrand von Manila auf den Philippinen. Bei einer Razzia haben Polizisten eine Stripbar, einen Whirlpool, eine Konzertbühne und Rauschgift gefunden. Mehrere inhaftierte Drogenbosse haben ihre Geschäfte offenbar von dort aus weiter abgewickelt. Außerdem fanden die Polizisten in den 20 Luxuszellen Bargeld, teure Uhren und die Droge Crystal Meth. Die philippinische Justizministerin will jetzt Gefängniswärter entlassen, die die Drogenbosse unterstützt haben.
Wissensnachrichten.
Zurück in der Freiheit kümmern wir uns mal um was ganz anderes, nämlich ums Hören. Wir Menschen können räumlich hören. Das heißt, wir hören, ob ein Geräusch von links oder von rechts kommt, von oben oder von unten. Das verdanken wir unseren Ohrmuscheln. Allerdings ist es so, dass Vögel keine Ohrmuscheln haben, aber trotzdem auch räumlich hören können. Zoologen von der TU München wollten wissen, wie sie das machen. Und sie haben was rausgekriegt. Aglaya Dana aus der Wissensredaktion. Wie machen die Vögel das?
Die Zoologen haben herausgefunden, dass beim Vogel die Kopfform ganz entscheidend ist. Der Kopf übernimmt beim Vogel quasi die Funktion, die bei uns Menschen die Außenohren haben, also die Ohrmuschel. Und zwar verändert der Kopf die Schallwellen. Er reflektiert sie, beugt sie oder schluckt sie. Und konkret heißt das, wenn zum Beispiel rechts vom Vogel Geräusche entstehen, dann nimmt das rechte Ohr diese Geräusche alle relativ gleich wahr, egal ob sie zum Beispiel vom Baum kommen oder vom Boden. Beim linken Trommelfell, aber auf der anderen Seite des Kopfes, dort kommen die veränderten Schallwellen an. Und dadurch kann der Vogel lokalisieren, woher das Geräusch kommt. Und das ist natürlich eine extrem wichtige Eigenschaft, denn so kann das Tier hören, woher der Feind kommt. Zum Beispiel eine Katze oder ein Fuchs.
Mhm. Funktioniert das bei allen Vögeln so?
Nein, die Forscher haben Krähen, Hühner und Enten untersucht. Und bei denen funktioniert das so. Aber sie schreiben im Fachmagazin PLOS ONE, dass das zum Beispiel bei Greifvögeln anders ist. Bei der Schleiereule zum Beispiel sind es weder Ohrmuschel noch Kopfform, die die Schallwellen modifizieren. Bei ihr ist es ein Federschleier im Gesicht. Und deshalb kann sie auch besonders gut Geräusche identifizieren, die von vorne kommen. Und da fällt ein interessanter Aspekt auf den die Forscher aufmerksam machen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Hören und den Augen. Denn bei der Schleiereule, da sitzen ja auch die Augen vorne, sind nach vorne ausgerichtet. Und auch das Hören funktioniert vorne besser. Und diese Ausrichtung nach vorne hilft beim Jagen im Dunkeln.
Was jetzt ja Krähen oder Hühner eher selten machen.
Genau, und deshalb hören diese Vögel besonders gut Geräusche, die von der Seite kommen. Sie haben ja auch ihre Augen auf der Seite. Und das hilft besonders gut, um vor Feinden zu fliehen.
Okay, kommen wir zu einem anderen Tier, das auch viele Feinde hat, nämlich das Nashorn. Da gab es heute auch Neuigkeiten.
Ganz besonders gefährdet ist das nördliche Breitmaul-Nashorn. Es ist das seltenste Großsäugetier der Welt und ist jetzt noch seltener geworden. Im Zoo von San Diego ist eines von nur 6 bekannten nördlichen Breitmaul-Nashörnern gestorben. Der Bulle war 44 Jahre alt. Die 5 verbliebenen Nashörner dieser Art leben in Kalifornien, in Tschechien und in Kenia. Aber die Tiere können sich offenbar nicht mehr normal fortpflanzen. Deshalb ist jetzt künstliche Befruchtung geplant mit einem verwandten südlichen Breitmaul-Nashorn als Leihmutter. Und von denen gibt es noch ein paar tausend Tiere.
Hoffen wir das Beste für das Breitmaul-Nashorn. Am Ende kommen wir zu einem echten Luxusproblem, das heißt fettreif. Was heißt das?
Genau, das ist dieser weißliche Belag auf Schokolade, der sich so ab Mitte Januar gerne auf den übrig gebliebenen Lebkuchenherzen und den Pralinen breit macht. An sich ist er völlig harmlos, aber sieht halt nicht so lecker aus. Das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising hat jetzt erstmals messtechnisch erfasst, wie so ein Fettreif entsteht. Das Kernproblem ist wohl, dass beim Überziehen von Gebäck Schokolade mehrfach verwendet wird. Und dabei geraten die Kristallisationseigenschaften der Schokolade durcheinander. Und dann kommt es, wie die Forscher schreiben, zu einer verstärkten Fettwanderung an die Oberfläche. Und die Ergebnisse der Untersuchungen sollen jetzt helfen, Prozesse und Rezepte bei der Süßwarenherstellung so anzupassen, dass das nicht mehr passiert.
Okay, das Problem hätte ich eh nicht, solange bleibt die bei mir nicht liegen. Danke, Aglaya.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht bleibt es fast überall bewölkt. Im Norden bleibt es aber immerhin meist trocken. In der Mitte und im Süden regnet es dagegen und in den Bergen fällt Schnee. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 0 Grad. Morgen wird es ähnlich wie heute. Im Süden wieder viele Wolken, Regen und Schnee. Ansonsten kommt auch mal die Sonne raus. Dazu Temperaturen zwischen 1 und 8 Grad. Das war das Update. Ich bin Matthias Worms.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.